Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Eine Fazitausgabe voller Kunst erwartet Sie. Wir feiern das, solange es sie noch gibt, in Hülle und Fülle und in ihrer Vielfalt. Eine Ausstellung über Black Comics in Dortmund, die Biennale Dakar im Senegal. Pionierinnen der Abstraktion zeigt das Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen. Und Besuch beim Künstler Thomas Schütte, der morgen seinen 70. Geburtstag feiert und auf ein hochproduktives Leben blickt. Ein Mann, der trotz seines Mega-Erfolgs auf dem Boden geblieben ist. Erfolg und Misserfolg in den Worten Schüttes.
Hoch ist Arbeit, aber runter ist echtes Glück. Weil daran sterben sie alle, am Rückweg, am Abstieg.
Das können wir uns merken und damit herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am Freitag. Vom Kahlschlag in der Kulturförderung wird seit Monaten gesprochen und es wird dagegen auch auf der Straße protestiert, zuletzt vor ein paar Tagen in Berlin. An vielen Stellen wird gespart, auf Bundes-, auf Landes- und auch auf kommunaler Ebene, sodass es manchen Einrichtungen die Luft zum Atmen nimmt. Zumindest wird das befürchtet. Auch der Kölner Haushalt sieht drastische Kürzungen im Bereich Kultur vor. Unter anderem sind einige Leuchtturmprojekte davon betroffen, etwa Concerto Köln, Achtbrücken, das Impulse-Festival und die Akademie der Welt. Alles ambitionierte Festivals und Reihen, die sich weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus Ruhm erworben haben und vor dem Ausstehen. Gesprochen habe ich darüber mit Lorenz Deutsch, dem Vorsitzenden des Kulturrats Nordrhein-Westfalen. Hallo und guten Abend, Herr Deutsch.
Ja, guten Abend, Frau Schwarzer.
Die Streichliste wurde mit Spannung erwartet. Nun ist der Aufschrei laut. War mit den Kürzungen von Prestigeprojekten wie etwa dem Concerto Köln nicht zu rechnen?
Naja, die Auguren haben natürlich schon gesagt, dass mit Kürzungen zu rechnen ist. Das, was gestern vorgelegt wurde, hat aber dann doch überrascht. Und vor allen Dingen hat überrascht, dass an vielen Stellen so wirklich ohne jeden Diskurs einfach mal der Rotstift angesetzt wird. Keine Vorwarnungen, keine Möglichkeiten zu argumentieren. Und das ist neben den Streichungen selbst auch eine Beschädigung der Kulturszene, dass da einfach mit dem Rotstift reinregiert wird, ohne irgendwie das Gespräch zu suchen.
Das hätten Sie erwartet, dass man zum Beispiel dann mal mit dem Kulturrat redet oder mit wem?
Ja, und zumindest mit den Betroffenen. Also, dass die nicht einfach irgendwie so per Pressemeldung mitkriegen, dass sie plötzlich eine Null da stehen haben und im Zweifel im nächsten oder im übernächsten Jahr den Betrieb einstellen können.
Was machen denn die Veranstalter jetzt? Die freie Szene ist ja neben diesen großen Veranstaltern, neben diesen Prestigeprojekten auch massiv betroffen, nur halt nicht so prominent. Haben die Überlebenschancen, können die Förderung woanders herbekommen? Sind jetzt zum Beispiel die Länder gefragt?
Ja, aber da wissen wir natürlich auch, dass die Kassen da auch nicht gerade übersprudeln. Im Land NRW haben wir zwar die gute Meldung, dass nominell nicht gekürzt werden muss, aber wir wissen auch, gleichbleibende Zahlen, die jetzt seit einem dritten Jahr gleich bleiben, bedeuten auch weniger Spielraum, also eine faktische Kürzung.
Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass manche Kommunen massiv sparen müssen oder, sage ich mal, massiv sparen an der Kultur? Andere kriegen das irgendwie besser hin. Da stellt sich natürlich die Frage, haben die einfach eine bessere Haushaltslage oder eine andere Wertschätzung für die Kultur? Weil es geht da ja auch meistens haushaltstechnisch gesehen nicht um besonders hohe Beträge.
Ja, das ist der entscheidende Punkt. Also, dass man in Kulturetats die Menge Geld findet, die substanziell zur Konsolidierung von Haushalten beiträgt, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also, wir haben auf Landesebene 0,3% des Gesamtetats für Kulturausgaben. Ist auf kommunaler Ebene in Köln etwas höher, aber der Anteil für die freie Szene, der ist auch sehr viel geringer, weil der Löwenanteil, der geht in die großen Institutionen, insbesondere in die Bühnen. Also man richtet großen Schaden an, und zwar besonders in der freien Szene. Selbst die größeren Einheiten, die Sie eben genannt haben, Concerto Köln, ist Teil der freien Szene. Und das geht ja durch alle Sparten. In der Filmkultur schlägt es ein. Tolle Festivals wie Soundtrack Cologne stehen mit einer Null drin, Edimotion, also das Schnittfestival,
In der Jazzfest Köln ist auch betroffen, Shalom-Musik.
Genau, in der Musik wirklich breit. Und da muss man natürlich auch mal über Prioritätensetzung im Kulturhaushalt sprechen. Also wir haben
Dafür sind Sie ja da.
Ja, wir haben uns verabredet, für das Gürzenich-Orchester Erhöhungen einzuführen, damit die wirklich den Anschluss an die A-Orchester international finden. 2 Millionen Zuwachs wird es da geben. Das bleibt unberührt. Das ist an sich ein gutes Vorhaben, aber wenn die Situation so ist, wie sie ist, Concerto Köln weg, Shalom-Musik weg, Jazz Week weg, Achtbrücken weg, da muss man sich doch fragen, ist da in der Musikszene Köln wirklich der richtige Schwerpunkt gesetzt? Wir haben überhaupt gar keinen kulturpolitischen Diskurs mehr über solche Fragen. Und das mache ich auch der Verwaltung, dem Kulturdezernenten zum Vorwurf.
Allerdings muss man sich natürlich auch fragen, wenn Sie jetzt zu den Gesprächen hinzugezogen werden als Kulturrat, wie verhält man sich denn da, wenn es heißt, wir müssen so und so viel Millionen sparen? Sagt uns bitte, wo wir das am besten tun. Was sagen Sie denn dann?
Ja, das ist natürlich sozusagen immer eine schwierige Situation. Aber man kann, glaube ich, schon in vertrauensvollen Gesprächen Sensibilität dafür schaffen, wo man wirklich vulnerable Situationen hat, wo man Totalverluste erleidet. Und es gilt, was man in der freien Szene verliert, weil es wirklich abgewickelt wird. Das gewinnt man nur sehr, sehr schwer wieder zurück.
Da stellt sich natürlich auch eine Grundsatzfrage der Kulturförderung. Warum fördere ich den Aufbau eines Festivals? Warum unterstütze ich die Etablierung, wenn ich es dann nach ein paar Jahren fallen lasse? Das ist ja am Ende Geld, das, man kann schon fast sagen, in den Sand gesetzt ist dann.
Ja, und das ist bei einigen Dingen, die jetzt im Gespräch sind, ja mit Händen zu greifen. Also der tolle Erfolg, den der Jazz in Köln hingelegt hat mit dem neuen Festival, den Shalom-Musik hingelegt hat im Anschluss an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, das wird mit einem Federstrich irgendwie in Frage gestellt. Und dann ist es tatsächlich so, haut man nicht einfach Investitionen, die sinnvoll waren, die gute Ergebnisse erzielt haben, nicht einfach in den Wind.
Vielleicht muss man dann ja auch darüber nachdenken, dass solche Kulturförderung längerfristig vergeben wird und nicht nur für 1-2 Jahre.
Ja, das ist natürlich ein Grundproblem, dass wir viel auf Projektebene, manches ja sogar jenseits sozusagen fester Haushaltspositionen finanzieren. Also vieles in der Kultur in Köln wird aus der sogenannten Kulturförderabgabe finanziert. Das ist eine Abgabe, die von Touristen durch Übernachtungen erzeugt werden. Und das sind Dinge, die sind wirklich nur jährlich zur Verfügung, sind nicht fest etatisiert, müssen jedes Mal neu eingestellt werden. Und das ist für alle, die auf diesen Finanzierungen aufbauen, ein beständiges Damoklesschwert. Und wie das niedersausen kann, sehen wir jetzt.
Wie schätzen Sie denn die Gesamtsituation ein? Also wir haben ja eine Phase der leeren oder sich leerenden Kassen. Wir haben leere Geldbeutel, die Menschen sparen, gehen also auch weniger aus. Wenn man das so akzeptiert, wäre es natürlich nur eine Folgerung, dass das Angebot dann eben auch zurückgeht, auch wenn das niemand hören will.
Ja, ich würde aber Zweifel anmelden. Also die Cologne Jazz Week, Shalom Musik, die haben eigentlich kein Problem mit Besuchern. Das gilt für vieles, was jetzt in Frage gestellt wird. Also zum Beispiel hatten wir uns verabredet, in Köln eine Tanzkompanie wieder aufzubauen. Der Tanz ist die bestbesuchte Sparte in den Bühnen. Das sind meistens an die 100% Besucherzahlen. Ja, also das scheint mir jetzt nicht unbedingt zu korrelieren, dass gerade das irgendwie nicht mehr gefördert wird, dass irgendwie schwache Besucherzahlen hat.
Sollte man generell vielleicht Förderung dann auch davon abhängig machen, wie erfolgreich ein Projekt ist?
Ja, da müssen Sie natürlich Erfolg definieren. Ich bin schon jemand, der sagt, Besucherzuspruch ist ein Indikator, aber er ist auch nicht der einzige. Natürlich geht es auch darum, dass man über öffentliche Förderung, und das ist Ihre vornehmste Begründung, auch Dinge möglich macht, die es vielleicht schwer haben.
Gibt es denn da jetzt noch Spielräume?
Ah, das glaube ich schon. Also ein Haushalt, gibt es ja das schöne alte Wort, geht nie so in Beratung hinein, wie er wieder herauskommt. Das ist jetzt die Aufgabe der Mehrheit, da was zu bewegen. Ich glaube, da gibt es auch Möglichkeiten. Ich habe eben diese Kulturförderabgabe schon angesprochen. Das ist ein übliches Verfahren, dass da noch Geld in Fraktionen zur Verfügung gestellt wird. Ehrlich gesagt ist das aber in der Vergangenheit immer so gewesen, dass die Fraktionen dann Dinge nochmal zugesetzt haben, die ihnen besonders wertvoll waren. Das war eigentlich nie als ein Reparaturbetrieb gemeint. Und wenn die Kämmerei sieht, wir haben gar kein Geld mehr, wir müssen hier sperren, dann dürfen sie eigentlich nicht gleichzeitig auch noch Geld für politische Mehrheiten zur Verfügung stellen, damit die dann sozusagen wie die weißen Ritter aus der Landschaft geritten kommen und dann retten. Ja, also das müsste die Kämmerei eigentlich sofort anders verwenden, dieses Geld.
Lorenz Deutsch, Vorsitzender des NRW-Kulturrats, über die geplanten massiven Haushaltskürzungen in Köln in der Kultur. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit, zitiert das New Yorker MoMA Thomas Schütte. Aktuell widmet es dem Künstler eine große Retrospektive zum Schaffen des Deutschen von 1975 bis heute. Skulpturen, Aquarelle, Tonfiguren, Collagen und architektonische Experimente. Der in Oldenburg geborene Thomas Schütte zählt zu den bedeutendsten, aber auch vielseitigsten Künstlern der Gegenwart. Am 16. November, also morgen, feiert er seinen 70. Geburtstag. Meine Kollegin Linda Schildbach hat ihn vorab in seiner Wahlheimat Düsseldorf besucht.
Zwei Stück Apfelkuchen warten auf dem Holztisch in Thomas Schüttes Küche. Es ist die erste Wohnung, die er sich Anfang der 80er Jahre durch seinen künstlerischen Erfolg leisten konnte. Heute ist hier im Altbau sein Büro. Er selbst wohnt um die Ecke. Mit Thomas Schütte kommt Ruhe in einen Raum, auch wenn es um ihn herum wirbelt.
Gut, es läuft hier auf allen Rohren, also richtig Arbeit. Man kann ja nicht mit allen Kamellen da ankommen, man muss ja schon was bieten.
Die Rede ist von seiner Ausstellung in Athen. Die Galerie Bernier Eliades zeigt neue Werke anlässlich seines 70. Geburtstages. Aber ist nicht eher die Retrospektive im MoMA das große Geburtstagsgeschenk?
MoMA war eine ganz schöne Maschine, ne? 13 Jahre Vorbereitung, ob das sein muss. Und dann diesen regiert von Geld. Ich darf ja nicht verraten, was sowas kostet. Aber die haben's ja.
Nach Gerhard Richter und Wolfgang Tillmanns ist Thomas Schütte einer der ganz wenigen noch lebenden deutschen Künstlern, dem das MoMA diese Ehre erweist. Doch er freut sich auf Athen. Dort hat er auch schon seinen 30. Geburtstag gefeiert. Mit einer Ausstellung und dem Blick auf die Akropolis.
Oh, mit 70 sehen die Ruinen ja dann doch anders aus als mit 30. Da kommen wirklich 75 Leute angeflogen. Zur Eröffnung. Ja, ja. Ich habe nur gesagt, ich will in der Ecke sitzen mit 4 Leuten, einen Aschenbecher.
Die Zigarette gehört so Schütte wie die Kunst. Immer in seinen Händen. Mit dem Rauchen angefangen habe er mit 16, während der Nachtschicht im Stahlwerk. Die Kunstgießerei Kaiser im Düsseldorfer Hafen ist eine von mehreren Werkstätten, mit denen Schütte eng zusammenarbeitet. Keramik in Köln, Druck in Hamburg, Modellbau in Neuss und Glas in Murano. Seine Kunst ist auffällig vielseitig. Ein Satz seines Lehrers Gerhard Richter an der Kunstakademie Düsseldorf blieb wohl hängen.
Herr Schütte, haben Sie nicht mal nachgedacht, was anderes zu machen? Okay, dann schläft man aber erst mal 10 Tage so ganz, ganz schlecht.
Wann wird gegossen? Na, dann bleiben wir hier. Also das ist ein magischer Moment.
Seine meterhohen Bronzeskulpturen machten Schütte weltweit berühmt. Auf dem Gelände der Düsseldorfer Kunstgießerei begegnen sie einem überall. Draußen stehen noch 3 Männer im Wind. Ein wiederkehrendes Motiv, so wie seine Männer im Matsch. Inspiriert durch Andrei Tarkowskis Film Stalker.
Also ich habe meine Jugend- oder Studienzeit nicht in Museen verbracht, sondern im Kino.
In einer Halle neben der Kunstgießerei lagern viele von Schüttes Skulpturen. Fertig, halbfertig, frisch. Über ihnen wacht und windet sich ein meterhoher blauer Riese. Die Vorform des großen Geistes.
Das ist auch recycelt. Das war eigentlich vor 20 Jahren schon abgeschlossen, wegen zu viel Erfolg. Da habe ich also 18 Varianten von gemacht. Und alles, was glitzerte, verkaufte sich wahnsinnig schnell.
Doch auf den Kunst- und Auktionsmarkt ist der Düsseldorfer Künstler nicht gut zu sprechen und hat sich dem weitestgehend entzogen. Einen Großteil seiner Werke verkauft er nicht. 2016 eröffnet er seine eigene Stiftung mit dazugehörender Skulpturenhalle in Neuss. Ein Ausstellungsort und gleichzeitig unterirdische Lagerhalle. Denn Kunst schafft Schütte jeden Tag.
Wenn der Kopf dann ganz bunt ist, sofort Wachs drauf machen.
Jawohl.
Muss man abpassen.
Ein Mitarbeiter fährt auf einem Hubwagen 2 halbmannsgroße, türkisgraue Hundeköpfe vor. Anubisartig sehen sie aus. Eine Hommage an den einflussreichen US-amerikanischen Musiker, Komponisten und Dichter Moondog.
Und ich werde das Gefühl nicht los, dass ich den in den 70er Jahren gesehen habe. Riesengroß, verkleidet wie ein Wikinger, eine irrsinnige Lebensgeschichte und ist dann in Deutschland gelandet.
Zuvor hatte Moondog jedoch jahrelang in New York nahe der Carnegie Hall und dem MoMA gestanden und Musik gespielt. Dort wollte Thomas Schütte auch die Hundeskulptur aufstellen lassen, aber da ging die Stadt New York nicht mit, trotz großer Retrospektive des Deutschen. All in Order, alles in Ordnung übrigens der Titel. Wie hält es Thomas Schütte eigentlich mit dem Deutschsein?
Man erbt den Dachschaden des Großvaters, der war unter anderem verschüttet und ich als Schütte und als Fünfjähriger kriegt man das erzählt und dann geht der ganze Film los. Aber ich habe jetzt mittlerweile eine Stauballergie entwickelt und kann da nicht mehr drin rumwühlen.
Seine Kunst kennt dagegen keine Vergangenheit. Alles wird aufgehoben, datiert und kann zu Neuem führen. Aus seiner Zivildienstzeit im Altersheim hat Thomas Schütte Fotografien einer Karnevalsfeier wiedergefunden und entwickeln lassen. Im September sollen sie in Hamburg gezeigt werden. Grüße aus der Zukunft. Pro Jahr macht Thomas Schütte nur noch eine große institutionelle Ausstellung. 2025 in Venedig. Doch in seinem Kopf rumort es immer noch.
Ja, wenn ich den Kopf ausschalten könnte, dann wäre ich ja doch heilfroh. Also ich glaube nicht, dass man den ausstellen könnte, sondern man kann eigentlich nur aus dem Überdruck, der da ist, wie so eine Dampfmaschine, das verwerten und was Schönes draus machen.
Schüttes Kunst ist unerschütterlich.
Linda Schildbach über den Künstler Thomas Schütte, der auch mit 70, ja, seinen Kopf noch nicht ausschalten kann. Morgen feiert er Geburtstag. Noch immer sind es meist die Namen von berühmten Künstlern, also Männern, die man mit der geometrischen Abstraktion verbindet, jener Epoche, die nach dem Ersten Weltkrieg begann und schließlich in die konkrete Kunst mündete. Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Kasimir Malevich. Zum Glück sind in den vergangenen Jahren auch Künstlerinnen gewürdigt worden, Carmen Herrera, Sonja Delaunay oder Sophie Teuber-Arp. Das Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen zeigt nun in einer Ausstellung Werke von 62 Vertreterinnen. Wir werden bis zur Sonne gehen, so der schöne Titel, abgeleitet von der Autobiografie Sonja Delaunays, die auch als Designerin tätig war. Rudolf Schmitz berichtet für Fazit.
Simultané, also Gleichzeitigkeit, heißt das Modelabel, unter dem Sonja Delaunay ihre abstrakten Stoffmuster und Kleider entwirft, ihre geometrisierten Schals, Kostüme und Mäntel. Ein Werbefilm aus dem Jahr 1925 zeigt, welche bezaubernden Kreationen aus Quadrat, Rechteck, Kreisen, Punkten, Streifen entstehen können. Das Pariser Modeatelier Maison Sonja, gegründet 1924, ist bei Schauspielerinnen, Künstlerinnen und Damen der bürgerlichen Gesellschaft äußerst beliebt. Geometrische Abstraktion geht auf der Straße spazieren. Kuratorin Astrid Ihle.
Also ich denke, Sonja Delaunay war auf jeden Fall eine sehr moderne, sehr selbstbewusste Frau, die sich gar nicht die Frage gestellt hat oder stellen ließ, ob das, was sie macht, jetzt Kunst ist. Sie hat ihre Prinzipien des Simultané auf alle Lebensbereiche angewandt und sehr schnell wurde der Mode- und Textilbereich, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt, weil er natürlich ihr unmittelbares Lebensumfeld betraf. Also sie führte ja ein offenes Haus, hatte viele Künstlerinnen, Freunde bei und um sich, mit denen sie auch ausgegangen ist und die hat sie alle eingekleidet.
Mit Gouachefarbe ausgeführte Mode- und Interieurentwürfe zeigen, wie die geometrische Abstraktion als Zauberformel die gesamte Umwelt, das Selbstverständnis der modernen Frau, zu verwandeln beginnt. Kunst durchdringt das Leben. Es sind Künstlerinnen wie Sonja Delaunay, die das ganz selbstverständlich praktizieren.
Als sie Mutter wurde, wurde auch das in ihr Leben als Künstlerin integriert und die Wiegendecke hängt von ihrem Sohn heute im Musée d'Art Moderne als vermeintlich das erste, vielleicht nicht figurative Kunstwerk überhaupt.
Alles beginnt mit den Künstlerinnen der russischen Avantgarde. Ljuba Popova, Varvara Stepanova, Alexandra Exter. Exters zauberhafte Bühnenbildentwürfe leben aus der Durchdringung sämtlicher Raumebenen, was dem Ideal der damaligen Kunst entsprach. Und die ausgestellten Kostüme und Kleider wirken wie Vorstufen dessen, was in den 1960er Jahren wiederkehrt. Optische Sensation aufgrund von Geometrie und knalliger Farbe. Bei den Künstlerinnen der russischen Avantgarde durchdringen sich Kunst und Leben. Die neue sozialistische Gesellschaft will Zukunft verkörpern. Und Ljubopopo war's Overall mit Cape in Rot, Blau, Schwarz erscheint aus heutiger Sicht wie ein kühner Transgender-Entwurf. Im deutschen Bauhaus sind die Studentinnen zwar zugelassen, aber sie arbeiten vor allem in der Webereiklasse von Gunther Stölzl und Annie Albers. Die Ausstellung präsentiert sehr selbstbewusst großformatige Kompositionen. Ab 1940 wird die geometrische Abstraktion zum globalen Phänomen. Vor allem in Lateinamerika gilt sie als Sprache der freiheitlichen Moderne. Die Brasilianerin Ligia Pape kreiert 1958 ein Ballett, das aus tanzenden geometrischen Formen besteht. Die Ausführenden sind in die Zylinder und Quader hineingeschlüpft. Zu den zahlreichen Entdeckungen der Ludwigshafener Ausstellung gehört Margarita Azurdia aus Guatemala. Ihre großformatigen Werke in Acryl schachteln Rautenformen in Gelb, Grün, Rot, Pink ineinander. Hochmoderne und zugleich indigene Motive.
Und das ist eine sehr berührende Entdeckung, weil das bezieht sich auf Stickereien traditioneller Maya. Und es sind eben auch da kleinformatig, aber unglaublich farbenfrohe Rauten und Quadrate, die zu immer neuen Mustern arrangiert werden. Und Azurdia überträgt eben auch von der Farblichkeit dieses Muster so ganz, ganz selbstbewusst auf diese großen Leinwände, die ja eigentlich für die westliche Nachkriegskunstgeschichtsschreibung stehen.
Apropos Kunstgeschichte, warum tauchen so viele der hier zu entdeckenden Künstlerinnen in Standardwerken gar nicht erst auf? Hat das mit männlicher Dominanz in diesem Genre zu tun? Astrid Ihle gibt sich da ganz diplomatisch.
Die Kunstgeschichtsschreibung war nicht so modern, wie die Künstlerinnen modern waren.
Dieses weibliche Kapitel Moderne ist jetzt im Wilhelm-Hack-Museum aufgeschlagen. Üppig, vielseitig, mit großer Entdeckungslust und in verblüffender Internationalität.
Wir werden bis zur Sonne gehen. Pionierinnen der geometrischen Abstraktion, zeigt das Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen bis zum 21. April 2025. Rudolf Schmitz berichtete für uns.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Barbara Becker.
Die Oscars sind Hollywoods wichtigster Filmpreis. Zuletzt hatte viermal in Folge der Comedian Jimmy Kimmel die Verleihung moderiert. Nun soll der US-Komiker Conan O'Brien bei der Oscar-Gala am 2. März 2025 als Moderator auf der Bühne stehen, teilte die Filmakademie mit. Für O'Brien, der jahrzehntelang seine eigene Late-Night-Show hatte und derzeit vor allem als Podcast-Gastgeber arbeitet, ist es die erste Oscar-Moderation. Kimmel hatte zuvor in Interviews gesagt, die Vorbereitung und Moderation sei ihm zu viel geworden. Die Nominierungen für die Oscars, die im kommenden Jahr zum 97. Mal vergeben werden, sollen am 17. Januar verkündet werden. Die Wissenschaft war bisher davon überzeugt, menschliche Poesie ist von Maschinen nicht zu schlagen. Nun zeigt eine US-Studie etwas anderes. Gedichte des KI-Tools ChatGPT haben in einer Befragung bessere Bewertungen bekommen als Originaltexte von William Shakespeare und anderen Autoren. Die Studienteilnehmer seien der Meinung gewesen, dass die künstliche Intelligenz schöner und rhythmischer geschrieben habe, berichteten zwei Forscher der University of Pittsburgh im Fachblatt Scientific Reports. Das liege möglicherweise daran, dass die Einfachheit von KI-generierten Gedichten für Laien leichter zu verstehen seien. Das führe dazu, dass sie eine solche Poesie bevorzugen. Sie hat nur einen Durchmesser von 8 Zentimetern und wurde Ende der 1980er erfunden, um Musiksingles zu veröffentlichen. Jetzt erlebt die Mini-CD in Japan trotz zahlreicher Streaming-Angebote ein Comeback. Das zumindest stellt die japanische Zeitung Asahi Shimbun aus Tokio fest, die sich zu Recherchen in die örtliche Plattenladenkette Coconut Disc begab. Dort existiert inzwischen eine eigene kleine Abteilung für die Musikträger. Die kleinen Scheiben werden in Japan auch als Tanzaku-CDs bezeichnet, weil ihre Verpackungen die Form von Tanzaku-Papierstreifen haben, die zum traditionellen Tanabata-Sternenfest an Bambusbäumen aufgehängt werden. Populär sind die Mini-CDs offenbar, weil sie in den 1990er Jahren ihre Blütezeit hatten, als auch japanische Popmusik florierte. So können die Scheiben inzwischen ab einer Stückzahl von 100 mit entsprechenden Wunschsongs hergestellt werden. Viele Käufer schätzen dabei, dass sie bei Mini-CDs das Gefühl haben, mit der Musik stärker in Kontakt zu sein als beim Streaming, so Asahi Shimbun. Und es sei auch ein Phänomen, das in der Altersgruppe der 20- bis 30-Jährigen wachse. Er produzierte Hits der britischen Kultbands The Who und The Kinks. Nun ist der US-amerikanische Musikproduzent Shel Talmy im Alter von 87 Jahren in Los Angeles gestorben. Das teilte heute sein Management mit. Als junger Mann machte der damals als Toningenieur tätige Talmy in London Urlaub und fand sich dort in der aufkommenden britischen Rockmusikszene der 1960er Jahre wieder. Er wurde bald Produzent von The Kinks und wirkte an Hits wie You Really Got Me und A Well-Respected Man mit. Maßgeblich beteiligt war Talmy auch am Aufstieg der Rockband The Who, für die er etwa den Megahit My Generation produzierte. David Bowie, der anfänglich noch als Davy Jones bekannt war, begleitete er bei seinen ersten Alben.
140 Jahre Kongo-Konferenz. Gestern haben wir hier bei Fazit über die Verteilung des afrikanischen Kontinents unter den Kolonialmächten 1884 gesprochen und die Folgen, die das bis heute hat, sie reichen bis in den Comic hinein. Bekanntestes Beispiel ist wohl der Tim und Struppi-Band Tim im Kongo. Da wird schon lange kritisiert, dass er sehr viele doch sehr stereotype Darstellungen der Afrikaner in Anführungszeichen enthält. Aber die Ausgabe stammt eben auch von 1931. Der schwarze Comic hat eine lange Entwicklung hinter sich und ihr widmet sich nun der Schauraum Comic und Cartoon in Dortmund. Elena Bhavanpuri war für Fazit da. Black Comics vom Kolonialismus zum Black Panther heißt diese Ausstellung. Was ist denn dort zu sehen? Vor allem Comichefte?
Vor allem Comichefte in jeder Variante von ca. 100 Originalen über Archivmaterial zeigt die Ausstellung die Entwicklung von schwarzen Comicfiguren. Also im Schauraum Comic und Cartoon beginnt die im Jahr 1905 und geht bis in die heutige Zeit. Das heißt aber auch zwangsläufig, dass am Anfang der Ausstellung vor allem Geschichten präsentiert werden, die von weißen Künstlern gezeichnet wurden. Das sind aber Zeugnisse der Zeit und werden auch so eingeordnet. Und es gibt natürlich auch den Positivwandel zu sehen, den viele andere Medien auch mit dem jahrzehntelangen Abbau von Rassismus gezeigt haben. Mehr Repräsentation, eigene Geschichten, die von schwarzen Autoren und Autorinnen erzählt werden, selbstbestimmte Kreativität, wie eben im Riesencomic Black Panther oder in einem Comic über Martin Luther King. Und für Sophia Pawlowski, Lektorin und Mitarbeiterin des Schauraums Comic und Cartoon, war das eine sehr wichtige Erkenntnis im Projekt.
Ich finde es eben toll zu sehen, anhand dieser Ausstellung, wie sich das Bewusstsein der Menschen verändert hat und dass das halt immer noch weitergeht. Also wir sind noch nicht da, wo wir sein sollten, jetzt nicht nur im Bereich Comics, sondern in der gesellschaftlichen Verantwortung auch. Und es ist aber beruhigend zu sehen, dass eine Entwicklung stattfindet.
Und die Ausstellung hält diese Entwicklung natürlich fest, treibt sie aber auch durch die Einordnung und Aufklärung gewissermaßen mit an.
Tim und Struppi habe ich eben schon erwähnt. Kommt dieser RG-Comic auch in der Ausstellung vor?
Natürlich, aber als Negativbeispiel und sehr interessant eingeordnet und erklärt. Tim im Kongo, das Buch des Belgiers Hergé aus den berühmten Tim und Struppi-Bänden aus 1931, hat viele koloniale Gedanken. Der blonde Reporter Tim bringt mit einem katholischen Missionar Bildung nach Afrika. Die kongolesischen Figuren verneigen sich vorm weißen Tim. Sie haben dicke rote Lippen und sehr dunkle Hautfarbe, sprechen nur in ganz simplen, gebrochenen Sätzen. Also das sind Karikaturen, die sehr viele Vorurteile und Rassismen vermitteln. Dafür wird aber auch in der Ausstellung sensibilisiert und es gibt eine Vorwarnung, weil das bestimmt nicht jeder Mensch sehen will, vor allen Dingen schwarze Personen. Aber Tim im Kongo war zu seiner Zeit ein Bestseller und wird auch heute übrigens noch verkauft. Was ich besonders spannend fand, ist, was dieser Comic eher unverhofft, im Kongo selbst geschafft hat, nämlich eine extrem ausgeprägte Comic-Szene. Das hat mir Sophia Paplowski vom Schauraum Comic und Kultur erklärt.
Das hat die Menschen dort inspiriert, ihre eigenen Geschichten zu erzählen und ihre eigene Szene zu entwickeln. Man kann sogar sagen, dass der Kongo sowas wie das Comic-Zentrum Afrikas ist. 50% der afrikanischen Comic-Kreativen stammen eben aus dem Kongo.
Das macht den rassistischen Comic Tim im Kongo natürlich nicht besser, ist, finde ich, aber eine ganz tolle Wendung in der Geschichte.
In Deutschland sind Comics beliebt, aber lange nicht so beliebt, nicht so verbreitet, wie das in den USA oder in Frankreich der Fall ist. Womit hat das eigentlich zu tun?
Ja, in Deutschland hatten Comics immer schon einen schwereren Stand, eher etwas für Kinder sind. Ich erinnere an Max und Moritz und es hat sich auch nicht so ein Markt etabliert oder ein Riesenunternehmen wie zum Beispiel im Falle von Marvel. Dabei sind Comics, auch wenn sie unabhängig und in kleinen Verlegen gemacht werden, ein wahnsinnig gutes Mittel, um leicht zu lernen, um neue Welten kennenzulernen. Dazu muss man sagen, in Deutschland hat es auch eine stärkere Beliebtheit gewonnen jetzt in den letzten 10 bis 15 Jahren, weil man erkannt hat, dass ja dieses Mittel und das Medium Comic relativ niederschwellig ist, aber auch dementsprechend gut politische Themen zum Beispiel erklären kann. Wie im Beispiel von Maus über einen Auschwitz-Überlebenden oder Persepolis über das Leben eines Mädchens im Iran. Sophia Paplowski betont auch hier wieder das Potenzial von Comics im politischen Kontext, eben nicht nur für schwarze Comics, sondern für die Kunstform als Ganzes.
Es ist sehr schön zu sehen, dass sich eben auch ein Markt entwickelt für sehr ambitionierte Themen und für sehr umfangreiche Themen, eben vor allem im Bereich Biografie oder auch Literaturumsetzung, was natürlich für Schüler und Schülerinnen sehr interessant ist.
Das heißt jetzt nicht, dass Graphic Novels oder Comics nur für Kinder oder Schüler sind, aber sie haben eben diesen bildlichen Zugang und helfen gegebenenfalls schon alleine, um mehr zu lesen.
Jenseits von diesem Comic-Boom im Kongo, der durch Tim und Struppi ausgelöst wurde oder durch diese Diskussion um diesen Band, erfährt man in der Ausstellung auch etwas über die gegenwärtige Comic-Szene auf dem afrikanischen Kontinent? Oder ist es doch eher so eine historische Aufarbeitung?
Ich finde die zeitgenössischen Beispiele total gelungen. Also eine solcher Geschichten ist Aya. Es ist getextet wie eine sehr unterhaltsame Soap. Da geht es um die weibliche Hauptfigur Aya, die überhaupt kein Interesse an einer Ehe hat oder an einem Mann. Also es geht in diesem Comicband um Stereotype, Geschlechterrollen, um die Familienstrukturen und den Stand der Frau in der Elfenbeinküste. Daher kommt nämlich die Macherin Marguerite Aboué. Das sind die spannenden zeitgenössischen Beispiele, wo eben nicht mehr nur schwarze Geschichte, sondern auch schwarze weibliche Geschichte erzählt wird. Das Ganze ist in der Diskussion auch sehr wohl wichtig. Das Team des Schauraums ist ein weißes Team. Der Kurator Alexander Braun ist sich aber den eigenen Privilegien auch wohl bewusst. Daher gibt es ein ganzes Rahmenprogramm mit Workshops und Vorträgen, die der Schauraum in Zusammenarbeit mit schwarzen Institutionen in der Stadt Dortmund wie mit Afrikultur zusammen erstellt hat. Zum Beispiel ein passendes Kinoprogramm, um eben durch den Comic soziale Themen zu verhandeln, Rassismus allem voran.
Da gibt es also einiges zu entdecken im Schauraum Comic und Cartoon in Dortmund und in dem Programm, was sich an dieser Ausstellung anschließt. Black Comic vom Kolonialismus zum Black Panther. Und für uns berichtete Elena Bavampuri. Vielen Dank.
Danke.
Im internationalen Zirkus der Kunstbiennalen kann man leicht die Übersicht verlieren. Auf dem afrikanischen Kontinent ist sicher die Dakar im Senegal die bedeutendste. Sie besteht schon seit 30 Jahren, also lange bevor Biennalen so richtig inflationär aufkamen. Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Titel L'Éveil, also das Erwachen. Und sie sollte eigentlich schon im Mai stattfinden, doch da war gerade erst die Regierung im Senegal neu gebildet. Aber lieber ein spätes Erwachen als gar keins. Martina Zimmermann hat sich die Ausstellungen auf dieser Biennale für Fazit angeschaut.
Erstmals in 30 Jahren Bestehen führen Frauen diese Biennale mit einer künstlerischen Direktorin und drei Gastkuratorinnen an der Spitze. Das weibliche Team hat entschieden, dass die Hälfte der 58 Vertreter der zeitgenössischen Szene Künstlerinnen sind. Und das spüren die Besucher in den renovierten Räumen und Hallen des ehemaligen Justizpalastes. die Strafe der Rosen, nennt die Marokkanerin Majida Kattari ihre Installation. Hinter rosa Schleiern Grimassen von berühmten Männern auf Säulen. Sogar die Kinder erkennen die verzerrten Gesichter von Donald Trump oder Gérard Depardieu. Diese Grimassen haben keinen Kopf, sondern einen Schweinehintern auf der Rückseite. Eine Referenz an die MeToo-Kampagne, erklärt Majida Kattari und verweist auf den französischen Hashtag Verpfeif dein Schwein.
Ich habe sieben Figuren
dieser 40 Schweine ausgewählt. Die Liste steht online. Diese Skulpturen schauen nun auf eine Wand aus Spiegeln, wie sie Frauen in ihrer Handtasche haben. Eine sehr feminine Waffe. Hinter der grotesken und ironischen Installation sind dann wie in einem Athena-Tempel Porträtgemälde mit Fotos von Feministinnen, darunter Berühmtheiten wie Taylor Swift oder Angela Davis, aber auch eine senegalesische Schriftstellerin und eine japanische Mangaka. Eine Ode an die Freiheit zeigt Baya Gilgasha mit einer modernen Amazone aus Gips. Diese sitzt lächelnd auf ihrem Motorrad, im Helm wachsen Pflanzen.
On est dans une exposition qui parle de problématiques écologiques et tout.
Es geht auf der Biennale um Ökologie. Sie beobachtet die Menschen mit ihrem Lächeln und sät die Saat für die Zukunft. Wenn sie in Dakar an den Schulen vorbeifährt, schauen ihr Mädchen und Jungen begeistert nach. Sie pflanzt eine Saat von Freiheit, das gehört zu ihrer Aufgabe und ihrer Persönlichkeit. Auf der Dakar geht es um aktuelle Themen wie Umweltkatastrophen, chaotische Urbanisierung. Es geht um Traditionen und Herausforderungen wie Klimawandel oder Frieden in der Welt. Aus über 600 Bewerbungen wurden die Vertreter der zeitgenössischen Kunst aus Afrika und der Diaspora ausgewählt. Es sollte auch eine politische Kunstbiennale sein, erklärt Kuratorin Cindy Olo-U. Die Biennale soll ein poetischer Spaziergang sein, bei dem ein jeder Saal eine Botschaft hat mit sozialem oder ökologischem Engagement. Und die Poesie verstärkt die Schönheit der Botschaft der Künstler. Auch eine deutsche Künstlerin ist in Dakar dabei. Unter dem Titel Particule zeigt Dior Thiam collagenartige Porträts. So arbeitet sie mit dem ethnografischen Foto einer Herero-Frau, aufgenommen von einer deutschen Kolonialexpedition in Namibia. Ob vor oder nach dem Genozid sei historisch unklar, sagt die Künstlerin.
Daher diese ganzen Schnitte und Leerstellen, eben auch auf das hinzuweisen, was das Foto, der Kontext, den man im Foto eben nicht sieht, also die koloniale Infrastruktur drumherum, den Fotografen, die zum Teil Zwangssituation des Fotografierens selbst, also dass die meisten Leute eben weder zugestimmt haben noch gefragt wurden, bis hin zu unter Androhung von Gewalt gezwungen wurden, sich fotografieren zu lassen.
Auf der Biennale Dakar hat die Künstlerin aus Berlin den Preis der Westafrikanischen Wirtschaftsunion CDAO gewonnen.
Echt so ein Wendepunkt, glaube ich, so mich irgendwo thematisch wiederzufinden mit auch einer Selbstverständlichkeit, mit der gewisse Themen hier behandelt werden, wo man sich doch in Deutschland sehr oft viel für rechtfertigen muss, dass man die so ins Zentrum stellt, seiner Arbeit. Also mir wurde im Rahmen meines Studiums sehr oft gesagt, ich sollte doch vielleicht lieber Politik machen, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftigen möchte, beispielsweise. Also das war sehr schön für mich, dann hierher zu kommen und zu merken, dass das einfach nicht stimmt.
Auffällig bei dieser Biennale, Stigmata und Traumata von Sklaverei und Kolonialisierung werden in vielen Werken als positive Waffe verarbeitet. Auch in ihrer 15. Ausgabe zeigt die Dakar, wie vielseitig und lebendig zeitgenössische Kreation in Afrika ist, ob in Design, Skulptur, Textilien, Malerei, Street Art oder Mixmedia-Installationen.
Martina Zimmermann über die 15. Ausgabe der Biennale Dakar, noch bis zum 7. Dezember im Senegal. zu sehen. Und Lotta Wieden hat für uns in die Feuilletons von morgen Samstag, den 16. November, geschaut.
Zorn ist ein starkes Gefühl und eines, mit dem sich erfolgreich Politik machen lässt, womit wir wieder einmal bei Donald Trump wären, der, wie Pulitzer-Preisträger Joshua Cohen im Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärt, Zorn in seiner reinsten Form freizulegen wisse und einem dabei das Gefühl vermittle, man müsse sich für seinen Zorn nicht schämen. Auch, dass es keinen Grund gäbe, seinen Zorn gegen falsche Höflichkeit zu verbergen. Trump erzählt dir, so Joshua Cohen, dass deine schlimmsten Impulse in Wahrheit gesund sind. Und damit vom Zorn zur Rache. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schaut schon mal voraus darauf, was Donald Trumps Präsidentschaft für die US-amerikanische Medienlandschaft bedeuten könnte. Trump habe im Wahlkampf immer wieder gesagt, er werde sich an Medien rächen, die ihn verärgern, schreibt FAZ-Autorin Nina Rehfeld. Trump droht damit, Journalisten zu verhaften, gegen Nachrichtenorganisationen zu ermitteln, Sendern Lizenzen zu entziehen. Nun ist das mit dem Entziehen von Sendelizenzen aber offenbar gar nicht so einfach. In den USA, so Rehfeld, vergibt solche Lizenzen, jeweils für 8 Jahre, die Medienbehörde Federal Communications Commission. Die Verlängerung einer Lizenz zu verhindern, sei kompliziert und langwierig. Beruhigend? Well, die Federal Communications Commission sei zwar seit ihrer Gründung vor 90 Jahren unabhängig, schreibt Rehfeld, aber genau hier setze Trump an. Er wolle die Behörde seiner direkten Kontrolle unterstellen. Die Amtszeit der derzeitigen Vorsitzenden Jessica Rosenworcel ende demnächst. Den Nachfolger ernennt der Präsident. Dass man auch ganz ohne Zorn in großer Gelassenheit sozusagen rechte Politik unterstützen kann, zeigt Ronen Steinke in der Süddeutschen Zeitung an einem Beispiel hierzulande. In einem ganzseitigen Porträt des Kölner AfD-Anwalts Christian Konrad, einem Mann, der gerne betont, selbst nie die AfD gewählt zu haben, der geimpft ist und manchmal gendert. Konrad vertritt die AfD dennoch seit Jahren als Anwalt in allen großen Fällen. Warum? Und mit welcher Strategie? Lesen Sie bitte selbst. Wir aber schauen mit der Taz auf den Küchentisch, weil Robert Habeck an einem solchen seine Kanzlerkandidatur verkündet hat. Taz-Autor Uli Hannemann sinniert darüber nach, wie der Küchentisch zum sozialen, kulturellen und spirituellen Zentrum unserer Wohnungen wurde und warum Habeck in seinem Clip, vielleicht genau deswegen, so einsam an ihm wirkt. Weniger feinfühlig schaut die SZ auf Habeck und Co., Gockelalarm titelt das Blatt. Robert Habeck und Markus Söder könnten unterschiedlicher kaum sein, hätten aber eines gemeinsam. Sie halten sich jeweils selbst für den Allergeilsten. Ganz schön viel Politik heute in den Feuilletonseiten. Die Schuld dafür wälzen wir hier entschieden auf den Zeitgeist ab. Der mag bitte auch Fragen verantworten wie die von Felix Stephan im eingangs erwähnten SZ-Interview mit Pulitzer-Preisträger Joshua Cohen. Felix Stephan fragt: Herr Cohen, kann man heute überhaupt noch jemanden raten, etwas verstehen zu wollen? Cohen: Es gibt eine Suche nach Wissen, an deren Ende man hofft, eine finale Wahrheit zu erlangen. Das war schon immer aussichtslos und ist es auch heute. Aber der Prozess der Erkenntnissuche an sich, der Skeptizismus, der Zweifel, all das, was zumindest mir immer geholfen hat, den Verstand nicht zu verlieren, ist heute notwendiger denn je. Wir sehen, auch auf die pessimistischste Frage kann man noch eine kluge Antwort geben. Irgendwie tröstlich.
Lotta Wieden mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.